Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Extra-Folge Game Changer im Fußball-Podcast zur Schweizer Männer-Nazi. Es wird abgerechnet, mein Name ist Valentin und ich freue mich unglaublich, weil wir sind heute zu dritt am Start. Wer hat es gedacht, nach so langer Zeit mal endlich wieder? Ich bin digital verbunden, zum einen mit dem geschätzten Till. Ciao, Halli.
Ciao zusammen. Ciao alle.
Und zum anderen mit unserem Inhouse nennen wir ihn fast schon den Weltenbummler. Der Linus ist uns zugeschaltet von Hamburg. Ciao Linus.
Sali miteinander. Sali, freut mich auch, dass wir wieder mal zu dritt rum sind.
Ja, mich freut es auch. Schon lange her, ey.
Riesig, ja. Es ist viel zu lang her. Und ich glaube, unter anderem dafür sorgt ja wahrscheinlich auch unsere Schweizer Nazi dafür, dass das so ist. Ich glaube, wir freuen uns alle auf das Spiel, oder?
Es ist ganz ungewohnt, dass man wieder muss abwarten muss, dass man sich nicht ins Wort fällt. Aber ich habe jetzt einfach mal übernommen, Linus. Also, ich freue mich
massiv. Komm jetzt, ich lasse dir doch immer den Vortritt. So. Hat sich doch so
eingebürgert. Ja, das ist okay. Wie hast du mich bezeichnet? Nazi-Hooligan oder was? Nazi-Phase irgendwie? Also diesmal bin ich leider nicht im Stadion, aber fieber natürlich vor dem Fernsehen mit, sowohl gegen Schweden wie Kosovo, und bin mega heiß und auch immer noch trotz der Ausgangslage ein bisschen angespannt und hoffe, dass wir es so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen, die WM-Quali.
Linus, wie sieht es bei dir aus? Bei dir auch Anspannung oder blickst du dem Ganzen ziemlich zuversichtlich entgegen?
Hey, ich muss sagen, so Spannung, Anspannung spüre ich fast nicht. Einfach weil die Schweiz bisher so überzeugt hat in dem Match bisher, noch kein Goal bekommen und wirkt wirklich gefestigt. Also von dem her, ich glaube, ich schaue dem Ganzen recht entspannt entgegen, ja, muss ich sagen.
Ja, also mir geht es ähnlich. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, das ist eine Formsache. Vorfreude vielleicht ein Ding. Aber ich glaube auch, wie man so schön sagt, es müsste mit dem Teufel zu und her gehen, dass wir die Quali nicht direkt schaffen. So wie würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Vielleicht heisst es aber am Montag oder respektive am Dienstag dann auch «Eat my words». Aber das werden wir sehen. Ich glaube aber auch, dass die Sterne sicher gut stehen für WM-Quali.
Ich hoffe, ich mal mir immer natürlich die dunkelsten Szenarien aus, wo dann irgendwie, wenn man sich sie so vor Augen führt, dann irgendwie doch nicht jetzt irgendwie unfassbar, unwahrscheinlich oder irgendwie so Sensationen wären. Aber ich glaube, ganz neutral gesehen ist schon so, vor allem aufgrund von der bisherigen Kampagne, dass man da schon zuversichtlich sein kann.
Vielleicht wäre ja schon ein bisschen so eine Märchen, wenn es der Kosovo noch schaffen würde, oder? Also jetzt haben wir Cap Verde, die sich schon qualifiziert haben. Ich glaube, als kleinstes Land ever. Und jetzt ist Curaçao auch noch kurz davor, sich zu qualifizieren. Warum nicht auch noch Kosovo? Also wenn das Narrativ willst bedienen, dann sind da auch noch ein paar Weichen, die könnten gestellt werden. Aber zum Ernsthaft bleiben, ich glaube, es wird für die Schweiz zwei Matchball geben und Minimum einen davon werden sie sich nicht nehmen lassen. Das Team ist genug gefestigt, ist genug erfahren, wird angeführt von einem im Moment überragenden Granit Xhaka. Und von dem her, ich glaube nicht, dass man sich da noch das nehmen lässt.
Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Kosovo das gerne schaffen darf, die WM-Quali. Es wäre ja die erstmalige. Aber dann vielleicht irgendwie über die Playoffs. ist das, glaube ich, für alle eine runde Geschichte. Linus, du hast einen Namen angesprochen, der wahrscheinlich gerade so über allen steht und auch im Weltfußball heiß diskutiert wird, täglich diskutiert wird, der Granit Xhaka. Das gibt uns doch gerade den Anlass, ein bisschen grundsätzlicher über das Kader von der Schweizer Nationalmannschaft zu schauen. Ich glaube, auch wenn es nicht allzu viele Veränderungen gegeben hat im Vergleich zum letzten Zusammenzug, gibt es doch das eine oder andere, das wir besprechen müssen, oder?
Jetzt ist dein Name gefallen, Linus. Jetzt, darum habe ich das gefunden, jetzt lasse ich dir den Vortritt.
Oh shit, hast du meinen Namen sogar gesagt? Das habe ich komplett verpasst. Komplett verpasst, den Einsatz. Wow. Dann schauen wir doch auf das Kader. Also ich glaube, ein Punkt, den man noch ansprechen muss, wenn jemand, der ersetzt wird im Mittelfeld, dort ist noch ein bisschen die Frage, wer da einspringt. Ein Name, der hoch im Kurs ist, das wird besonders dich freuen, Till. Dann gebe ich den Ball gerade weiter. Vielleicht der Vincent Sierra, der zum Handkuss kommt.
Nein, ich habe gemeint, du meinst ihn. Er muss jetzt zurückziehen. Er ist verletzt.
Er muss jetzt zurückziehen?
Ja, Becir Omeragic ist noch nominiert worden.
Nein!
Ja,
absolut. Und das noch schön verpasst, auch noch. Den Einsatz verpasst und den Nachnominierten.
Das verwundert mich jetzt schon gerade, weil das ist natürlich schon für mich ein kleiner Weltuntergang war. Ich hatte da schon sehr Hoffnungen in ihn gehabt, dass er die Rolle von Remo Freuler wird übernehmen in diesen so wichtigen Spielen. Aber nein, er wird leider nicht dabei sein.
Du hast absolut recht, Till. Du hast absolut recht. Ja, der Sierra ist, glaube ich, am Mittwoch rausgekommen, am Dienstag irgendwie so. Mit dem Omeragic ist ja da eben nachgeguckt, wo wir jetzt, glaube ich, alle nicht unbedingt in einer Startelf erwarten, wenn überhaupt zu einem Einsatz kommend. Aber ja, lasst uns doch da gerade einen Blick drauf werfen. Ich bin jetzt mal so frei und sage, potenziell sonst wird sich die Mannschaft nicht gross verändern, aber auf dieser Position, wo ursprünglich der Remo Freuler gespielt hätte, kommen. Ich habe mir vier Namen aufgeschrieben, bin gespannt, ob euch noch jemand anderes in den Sinn kommt, aber ich habe vier Namen auf der Liste, die alle potenziell ein Thema sein könnten.
Darf ich roten?
Bitte.
Also, dann sage ich, du hast dort einmal den Abisho, einmal den Mansambi, den Riedo und den Djibril Sow.
Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt, wobei ich das Gefühl habe, dass die eine oder der andere weniger oder mehr Chancen hat, zum Zug zu kommen. Aber vielleicht, bevor wir auf das eingehen, ich weiß nicht, vielleicht hat Till ja noch andere Namen.
Ich hatte sogar weniger gehabt. Ich hatte einfach nur den So und den Abischer auf der Liste gehabt. Ich glaube, er riet die eher eins weiter vorne dann gesehen, Verlauf des Spiels oder von Anfang an. Und Mansambi dann auch als Joker, der hat ja auch schon super Auftritt gehabt, eben gerade gegen Schweden. Und jetzt auch zwischen dem Sow und dem Abischer habe ich schon eine klare Tendenz, dass ich denke, es wird auf Djibril Sow rauslaufen. Das glaube ich auch schon gegen Slowenien gespielt. Abischer macht zwar eine souveräne Saison in der Serie A, hat glaube ich auch seine Nomination ist gerechtfertigt, gerade eben mit dem Ausfall von Freuler. Aber ich habe das Gefühl, es wird schon der Djibril Sow machen am Schluss.
Ja, ich glaube, du hast schon vieles ziemlich gut hergeleitet, wie ich es mir auch so ein bisschen denke. Ich, bei so Diskussionen kommt mir halt immer so ein bisschen in den Sinn, dass der Murat Yakin ja grundsätzlich gerne Kontinuität hat oder sich das Leben probiert, ja, einfach zu machen mit Spielen, die er gut kennt, die er drin vertraut. Und aufgrund von dem, dass der so, ja, sein Einsatz gehabt hat, ist aber mir auch der erste auf der Liste, ich sage es jetzt so.
Ich glaube, der So ist aber trotz allem auch wahrscheinlich der, der den Freuler am ehesten 1-1 ersetzt, oder? Wenn man so die Namen, die wir jetzt vorher genannt haben, anschaut. Ich glaube, rein vom Profil her, was er dort kann bringen, so gar nicht den Rücken frei halten, so ein bisschen die Läufe machen, führen zurück. Ich glaube, da passt er schon gut in das Profil.
Ja, total. Also ich glaube, der Abischer ist ja auch eigentlich mehr oder weniger ein klassischer Sechser. Hat jetzt gerade in der Nazi die Position aber schon länger nicht gespielt. Dementsprechend, ja, finde ich auch, wäre die logischste Alternative. Bei den anderen zwei müsste man das Konzept vielleicht ein bisschen anpassen, weil sie vom Profil anders sind. Da bin ich auch voll bei euch. Grundsätzlich fände ich es aber nicht uninteressant, aber das ist persönliche Geschichte. Ich fände es nicht uninteressant, dass das Zentrum ja, trotzdem irgendwie noch mit einem Rieder zu ergänzen. Das ist jetzt aber einfach eine persönliche Meinung. Aber ich find, gerade gegen Slowenien, wo die Mauer dicht gemacht hat in dem Sinn, das erwarte ich mir einigermaßen ähnlich gegen Schweden. Ich denke, Schweden wird eher probieren, aus einer geordneten Defensive ein Glück zu suchen. Und der Rieder ist halt das kreative Element noch interessant. Aber ich denke nicht, dass es so wird kommen.
Ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Linus, oder gerade das Stichwort Kontinuität bei Murat Yakin. Ich glaube, das werden wir ja bei anderen Personalien nachher sicher auch noch thematisieren, dass es sowohl beim Aufgebot und eben wahrscheinlich, wie wir es ja in dem Fall alle vermuten, auch bei der Aufstellung jetzt einfach da keinen Grund sieht, kann man ja auch sagen, zu Recht keinen Grund sieht, da irgendetwas gross zu ändern, andere Spielerprofile einzusetzen, da gross zu experimentieren. Und dann bin ich eben auch schon dafür, also der Meinung, dass der Gibril so der ist, was am nächsten an einen 1-zu-1-Ersatz an Freuler ankommt. Und ja, ich glaube, was im Verlauf des Spiels oder dann, sage ich mal, mit der Hoffnung im Hinterkopf, dass wir uns gegen Schweden schon fix qualifizieren, dann gegen Kosovo im letzten Spiel, dann, wenn er dann dort aufstellt. Aber dort kann er dann von mir aus gerne experimentieren, auf anderen Positionen einsetzen oder neue Spieler reinbringen. Aber gegen Schweden würde es mich jetzt verwundern, würde da irgendetwas aus dem Hut zaubern, das uns alle überrascht.
Ja, macht Sinn, die Ausführungen. Aber ich glaube, Kontinuität hat der Wallenfurt auch Aufbruch gehabt. Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch sagen, das Resultat geben bisher Murat Yakin auch recht. Also er hat ja da gerade Anfang Jahr in gewissen Testspielen auch recht experimentiert, aber jetzt in der WM-Quali sich schon sehr auf das zurück besonnen, wo das Team auch stark gemacht hat, die Spieler, die das Team geprägt haben, auf die wird 100% gesetzt. Und ich glaube, man sieht auch eben im Team an, dass die Stabilität da ist. Die drückt sich auch auf dem Platz absolut aus. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall positiv dort noch vermerken.
Wobei aus diesen Experimenten Anfangsjahr oder Mittejahr nicht viel hängen geblieben ist, so gefühlt.
Das nicht, nein.
Aber man hat sie gemacht.
Gut, aber wenn nur das Experiment oder am Schluss sagt, gut, vielleicht bleibt man einfach bei dem, was wir kennen, dann ist es vielleicht auch eine Erkenntnis. Ich glaube, man muss, also so wie ich es glaube, bevorzugen zumindest, dass man das ein mehr Step-by-Step macht. Dass man ein, zwei neue bringt und wirklich auch versucht, die einzubauen und weniger so Rundumschlag und einfach mal von überall Leute reinschmeissen. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen schwieriger, gerade eben auch wegen dem Teamgefüge, auf das ja Murat Yakin offensichtlich auch sehr Wert legt.
Wenn wir gerade bei diesem Wortdeut sind, Linus, von jemandem rein reinschiessen, dann kommt mir hier in den Sinn, dass das wahrscheinlich bei der Startelf aus diversen Gründen und vor allem wegen dem Resultat, wegen der Positiven aus dem letzten Spiel keinen Sinn macht, aber ich sage jetzt, um die Mannschaft vielleicht ergänzen, wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, Alessandro Vogt dort mal reinzuwerfen?
Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die diskussionswürdig auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt erst, würde ich sagen, sehr frisch im Rampenlicht, der Alessandro Vogt. Aber ich denke, ja, anstatt man Andi Zekiri oder so könnte man ihn, denke ich, schon mal nominieren. Aber ich glaube, da ist der Murat Yakin meistens bisher auch so ein bisschen gesehen, dass man gerade in der Schweizer Liga schon, da braucht es schon viel, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie sehen ihr das? Da hat die Liga auch etwas damit zu tun.
Till,
ja. Also ich meine, ich habe das Thema Alessandro Vogt habe ich im Gesamten noch eine Anwelle aufbringen mit der U21, nicht nur ihn. Also dass sich dort schon auch langsam so etwas zusammenbraut, sage ich, und ich es cool fand. Eben, ich sage jetzt vielleicht nicht in diesem Spiel, aber jetzt in den nächsten Zusammenzügen, die ja bis zur WM hoffentlich noch kommen, wo es vielleicht auch sportlich nicht mehr mega viel geht, dass wir mal auch, eben, ich habe ein paar Namen aufgeschrieben, ATKME, Pritschki bei Parma, Meichtri von Thun, Giger von Saint-Gilloise, eben Vogt und so, dass wir denen mal ein bisschen, dass wir die mal ein bisschen Nazi-Luft schnuppern, weil die hoffentlich auch mit dem Mindset in den Nazi-Campen, wo jetzt noch nicht irgendwie grosse Ansprüche würde erheben. Und jetzt gerade im Fall Zekiri, ich meine, ja, Teamgefühl hier oder her, Kontinuität hier oder her, aber sportlich, ich meine, ich glaube, kein einziger Scorerpunkt in Polen diese Saison. Ist dann so ein bisschen die Frage, ist der Nebenfeld so wichtig? Weil sportlich, ja, im Moment kann man sich von ihm ja jetzt nicht mega etwas erhoffen. Darum wäre jetzt vielleicht Vogt für Zekiri in dem Fall ja, schon eine Option gewesen. Und er hätte es wie schade gefunden, wenn die einzige Begründung entweder das Teamgefüge oder die Liga wäre. Weil ich weiß nicht, die polnische Liga, wie die jetzt hier in dem Ranking mit der Schweiz verglichen da steht. Aber ich finde es jetzt auch nicht tragisch. Ich finde, es wäre einfach wichtig, dass man denen auch mal so ein bisschen Signal gibt, dass die ja, wo auch irgendwie im erweiterten Sinn auf dem Radar sind, die Jungen.
Ja, stimme ich zu. Stimme ich komplett zu. Also, gerade bei Mezekiri, also ich frage mich halt auch, wie wichtig kann jemand neben dem Platz für das Gefühl von einer Mannschaft sein? Also, weiß ja nicht. Und dann ist es wie das eine, wenn das jetzt irgendwie ein Spieler war, der extrem wichtig war für das Team, auch spielerisch über Jahre, und dann in so eine Mentorrolle vielleicht noch reingeht, dann finde ich, kannst du noch eher über das reden. Aber also, nur weil er gute Musik macht in der Kabine, kann er auf die Playlist mal schicken. Also jetzt nicht auf Zekiri spezifisch bezogen, aber weißt du, was ich meine? Oder? Und ich meine, wegen Teamgefüge, da kann man ja, und da wird man ja auch, hoffe ich, vorher mit diesen Spielern reden, die vielleicht einmal in Frage würden kommen, zum Beispiel ein Vogt. Und dann wird man ja im Gespräch mit dem ja sicher auch herausfinden, ob das jetzt jemand ist, wo ein Teamgefüge, zum bei dem Wort bleiben, irgendwie jetzt mega wird stören oder so. Also
ich finde, das sind gute Argumente, zum die Entscheidung so ein bisschen in Schutz nehmen. Gerade Teamgefüge ist sicher auch etwas Wichtiges. Ich glaube, nichtsdestotrotz kann man schon auch sagen, dass das Teamgefüge ja wahrscheinlich nicht von einem Andi Zegiri lebt. Und auch wenn das ein Grund ist, den ich noch nachvollziehen kann, bei allem Respekt, aber der hat 8 Spiele, ich habe es noch nachgeschaut, der hat 8 Spiele, glaube mit Ausnahme von einmal, nie von Anfang an, hat kein Goal. Der Sedi Itten hat gut angefangen bei Fortuna Düsseldorf, hat aber auch schon lange nicht getroffen. Düsseldorf ist in der Krise. Ich finde, es ist ein bisschen eine verpasste Chance, ehrlich gesagt. So, es ist okay. Till, du hast ja noch ein paar andere Namen aufgezählt, wo ich auch bei dir bin, dass wenn im besten Fall die Quali dann stattfindet, dass man dann vielleicht auch noch ein, zwei Chancen geben kann, sich zu beweisen. Aber beim Alessandro Vogt finde ich schon nochmal etwas anderes. Ich finde, er hat jetzt seit er spielt bis St. Gallen bewiesen, dass er Kontinuität, klar in einer kurzen Phase, aber dass er die mitbringt. Niemand erwartet von ihm irgendetwas. Und schon allein die Luft schnuppern, gerade auch im Vergleich, es gilt ja grundsätzlich immer noch Leistungsprinzip, ich hätte es grundsätzlich angemessen gefunden, ehrlich gesagt. Weil Alternativen von der Bank bei uns im Sturm gerade sowieso die Position, wo wir eigentlich keine Alternative in dem Sinn haben, wo klar ist, dass sie eine kann sein. Ich finde, das ist ein bisschen eine verpasste Chance, ehrlich gesagt.
Ein Argument, wo man vielleicht auch noch hier in den Topf werfen kann, ist natürlich, dass du 21 auch Pflichtspiel hast. Die spielen gegen Frankreich. Ein wichtiges Spiel, glaube ich, heute zu oben sogar. Heute, Freitag zu oben.
Sind beide in Lausanne quartiert auch.
Stimmt, ja. Und man vielleicht dann so denkt, eben, dass der Zekiri oder dann der Vogt halt vielleicht hinter einem Breel und einem Itten sowieso Stürmer Nummer 3 wäre und man dann vielleicht halt den Vogt lieber in der U21 will spielen lassen, dass die das Turnier, die Turnierquali schaffen, ist jetzt nur, es gab noch so einen Gedanken gesehen, aber grundsätzlich von verpassten Chance, vielleicht gerade ein bisschen zu heavy, das so zu nennen, aber ich weiss, was du meinst damit, so, weil der halt wirklich irgendwie hättest du können, ja, denen das Gefühl geben, das kannst du aber eben, wie das Linus glaub ich, gesagt hat, auch durch Gespräche, dass sie auf dem Radar sind. Oder eben sogar nicht nur auf dem Radar, sondern eben auch wirklich im Kader mal.
Absolut, absolut. Ich gehe davon aus, dass sie das gemacht haben. Aber jetzt auch mit Blick auf die 21, fairerweise, Frankreich ist mit 9 Punkten vorne weg, 6 Punkte Abstand auf die Schweiz. Und ja, fair, natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass die Welt untergeht oder dass es jetzt unabdingbar gewesen wäre, ihn mitzunehmen. Aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob du als Spieler, keine Ahnung, einfach auch mal ins kalte Wasser geschossen wirst, geworfen wirst. Und keine Ahnung, vielleicht sind es 10 Minuten. Ich meine, der hat so einen Drive, lass da per Zufall, wenn der Brill nicht mag, reingehen und es passiert irgendetwas. Da profitierst du ja nur davon. Und nachher hast du ja nur noch Test, also Spiel, wo in dem Sinne der Druck und die Konstellation auch von einer Mannschaft nicht mehr so ist wie jetzt. Also in aller Voraussicht noch, wird die Mannschaft, die morgen spielt, wird ziemlich genau so auch an der WM spielen. Gehen wir jetzt mal davon aus. Klar, Verletzungen und so. Aber darum denke ich gar nicht. Also ich habe ein Beispiel aufgeschrieben. Sagt euch der Name Said El Mala etwas? Vom 1. FC Köln?
Ja. Spielt das Jahr auch Bundesliga-Fantasy.
Ah, sehr gut. Ja, aber den kennst du es ja, oder? Und bei ihm ist das ein ganz ein ähnliches Thema. Ist nicht ganz die gleiche Position, aber auch jung. Ist noch ein Jahr jünger als der Alessandro Vogt. Ist 19. Und auch gerade im Hype. Und ja, wird mit grossen Vereinen schon in Verbindung gebracht und so. Und ich finde schon, das ist auch eine Philosophiefrage. Ich respektiere Murat seine Philosophie, aber ich denke mir halt trotzdem auch, wenn Spieler, wenn das ihre Form gerade hergibt und du je nachdem auch sie kannst brauchen, finde ich, spricht eigentlich nicht viel dafür, gerade in einem so einem Setting, wo er nicht, keine Verantwortung hat, das mal auszuprobieren. Aber es ist vielleicht auch eine Philosophiefrage.
Ich bin bei dir, will aber ganz kurz, nur schnell, noch einwerfen, dass ich grundsätzlich
das Said El Mala ist, by the way, aufgeboten. Nur das
ja, ja, der ist aufgeboten, ich weiss. Ja. Aber die Schweiz U21, das ist ein Spitzenspiel heute oben. Das ist mit 6 Punkten, das stimmt nicht. Die Schweiz hat 3 Spiele, 7 Punkte und Frankreich hat 2 Spiele, 6 Punkte. Also, das ist schon ein wichtiges Spiel. Für beide.
Was habe ich denn da für eine verdammte Scheiss-Tabelle vor mir? Bei mir steht Frankreich 9, Schweiz, Italien, Norwegen 3.
Das ist die Gruppenphase von der letzten EM.
Ui, richtig Amateur.
Scheiße. Alles gut, der Punkt ist ja trotzdem, ich verstand den Punkt, aber ich meine, der Muri krallt sich einfach an die Kontinuität anscheinend. Sei es Teamgefüge oder nicht, ich glaube, das Wort ist Kontinuität und da macht er keine Ausnahme für junge Spieler anscheinend oder wenig. Und da macht er keine Ausnahme für andere Spieler, wo wir ja sicher nachher auch noch zumindest ein Beispiel sicher behandeln werden. Sorry, Linus, ich kann nur die Tabelle habe ich jetzt noch schnell reinwerfen.
Nein, das ist gut. Ich eigentlich auch nur noch schnell ins gleiche Horn blasen. Und zwar, zum einen finde ich es wichtig, wenn man Spieler, die gut in Form sind, die jung sind, die aus der Super League sind, weil es ein Zeichen setzt an alle anderen, die auch gerade nicht aufgeboten werden. Das ist nicht nur ein Signal an einen Vogt, sondern das ist ein Signal an alle jungen Schweizer Spieler in dieser Liga. So, hey, wenn die gut performen über eine gewisse Zeit, dann kriegen die eine Chance. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig auch für die Liga. Es ist umgekehrt auch wichtig für den Vogt und für St. Gallen, dass der Vogt Nazi-Spiel kriegt. Ja, blödes Thema, aber Marktwert und all das Zeug. Potenziell Transfer in andere Länder etc. Also das sind alles auch so irgendwie Faktoren, um einfach die Liga auch stärken. Und ich finde, am Schluss muss das wie ja auch ein gewisses Zusammenspiel geben zwischen Nazi und der Liga in der Schweiz. Also das finde ich wie auch noch ein relevanter Punkt. Und dann das Zweite, was ich halt einfach finde, Andy Zekiri wird nie mehr irgendeine tragende Rolle spielen in dieser Nazi. Und dann verstand ich es wie einfach nicht, dass man eben aufgrund von Kontinuität irgendwie den Vito mitnimmt, anstatt dort die Tür aufzumachen. Es ist klar, dass das Spiel jetzt ja, vielleicht nicht das ist, wo man neue Leute will mitnehmen will, okay. Aber umgekehrt finde ich es, wie es der Walle auch vorher gesagt hat, du kannst hier einen Vogt mitnehmen, der hat null Druck, der muss sich jetzt nicht zeigen die Woche, aber kann vielleicht trotzdem geil trainieren und vielleicht findet man dann gleich eben in der 80. Hey, komm, wir werfen den jetzt noch rein. Und weil er keinen Druck hat, weil er in Form ist, plötzlich macht er noch einen. Also ich glaube, die Konstellation ist einfach eine andere, als wenn du dann sagst, so, jetzt ein Testspiel, dann und dann und jetzt werden 4 neue aufgeboten und wenn du nicht 3 Goal schießt, dann werden du nächstes Mal halt wieder nicht mehr aufgeboten. Also das ist so ein bisschen das Problem, das ich so ein bisschen habe mit dem Ganzen. Aber, ja. Eben, also tragisch ist es sicher nicht. Aber ich finde, verpasst die Chance, darum eigentlich noch schön ausgedrückt.
Ja, das ergänzt sich gut. Das war eigentlich mein letzter Punkt gewesen. Das ist auch etwas, was mir grundsätzlich unter Muri ein bisschen fehlt. Man würde jetzt sagen, ja, mit dem Fasnacht noch einen aufbatten, obwohl das, finde ich, auch ein bisschen mogelpackig ist, wenn man den Blick auf die Aussage richtet, von wegen Super League auch wertschätzen und so. Ja, also keine Ahnung, wenn du den besten Stürmer von der Super League nicht mitnimmst, klar, das ist eine Frage von der Zeit, aber dann, keine Ahnung, dann stellt sich dann schon mal irgendwie die Frage, was soll denn länger so für aufgebaut in der Schweizer Nationalmannschaft.
Da bin ich voll bei euch. Also das sehe ich. Probier es noch so ein bisschen, probier mir vorzustellen, was seine Rechtfertigung, ich weiß nicht, ob das gefragt wurde, ist, aber seine Rechtfertigung war. Und sage ich am Beispiel von Fasnacht, um vielleicht diesen Übergang zu machen, ist ja klar, es ist nicht 1:1 irgendwie Position getreu, was dort, sage ich, das Duell wäre. Also, um jetzt die Parallele zu machen, Zekiri gegen Vogt, könnte ja das Duell sein, Fasnacht gegen Okafor. Und ich glaube, dort ist so eigentlich ein bisschen Mogelpackung. Also ich glaube, Muri wird sich sagen, hey, es klappt ja anscheinend gut, darum muss man nicht nach Qualität aufstellen oder aufbieten. In einem Fall wie im Noah Okafor, wo ja, sind wir uns, glaube ich, trotzdem alle einig, wo mehr Qualität oder mehr Potenzial in die Nazi könnte bringen wie Fasnacht. Aber eben, dort wäre halt so das Risiko wegen dem Teamgefühl gewesen. Und irgendwie so, ich meine, Rüff nach dem Okafor wäre viel grösser, wenn es schlecht würde laufen. Und dann würde er eine Fasnacht aufbieten. Aber irgendwie dort wird seine Argumentation innerlich wahrscheinlich nicht kommuniziert sein. Einfach klar, hey, das ist ein Harmoniespieler, eine Fasnacht. Er hat auch seine Qualitäten, logisch, aber er hat keine Ansprüche. Darum bieten wir lieber ihn auf wie einen Okafor. Also dort ist es für mich ein bisschen, nicht, dass ich es jetzt unbedingt mega unterstütze. Also ich habe verstanden ein bisschen beide Seiten, aber dort verstand ich einmal mehr, was der Muri sich da überlegt hat.
Ja, dort also verstand ich es deutlich mehr. Also zum einen, der Fasnacht hat auch die Erfahrung schon, weiss, was er muss liefern, was von ihm gefordert wird. Und dann umgekehrt, ja, also die Rufe nach dem Okafor wären sicher auch lauter, wenn er nicht so laut würde rumrufen.
Ja, es ist vielleicht schön mal wichtig, dass wir das mal so ein bisschen aufrollen, weil eigentlich sind es zwei verschiedene Themen auf der anderen Seite und das ist auch das, was der Linus meint, wenn er sagt, wenn der Okafor nicht so laut selber würde kommunizieren, ja, mischt sich das natürlich auch in eine potenzielle Entscheidung rein. Und zwar ist es so gewesen, dass der Noah Okafor ein Interview gegeben hat, ich glaube bei Die Athletic, wo so ein bisschen die wichtigsten Aussagen gewesen sind. Er ist traurig, weil es quasi nicht wirklich eine Kommunikation gibt zwischen ihm und dem Schweizer Fußballverband und selbstverständlich auch darüber, dass er nicht aufgeboten ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, dass man auf Seite des Fußballverband reagiert hat in Form von Pierluigi Tammi und sich dazu geäußert hat, gesagt hat, dass ja, der Zeitpunkt unfassbar unglücklich ist, weil es ja, mit eins der wichtigsten Spielzusammenzüge ist, wo man jetzt gerade hat in der letzten Zeit, weil es um die WM-Quali geht. Und ja, dann natürlich auch noch die Reaktionen, die aus diversen Medienhäusern gekommen sind und sich ja, mit Meinungsstücken auch noch verewigt haben, was da noch Okafor angeht. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Also, jetzt kommen wir dir.
Ich meine, dass es taktisch wahrscheinlich keinen schlechteren Zeitpunkt gibt, um so ein Interview zu geben, glaube, da sind wir uns alle einig. Also eben, die Schweiz steht mit 3 Siegen und einem Unentschieden und einem Goalfeld von 19-0 an der Spitze, kann in einer Gruppe, die man zumindest gefährlicher eingeschätzt hat, als es momentan aussieht, sich ein Spiel vor Schluss direkt qualifizieren. Der Noah Okafor hat zu dem nichts beigetragen. Aber gleich ist das jetzt das wichtigste Spiel. Und dann, wo eh schon, sage ich, gewisse Kontroversen schon rum waren, sind dann noch so ein Interview gegeben. Also, das verstand ich nicht, wieso man das macht. Ich glaube, das ist schon mal klar, oder?
Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch logisch, oder? Ich meine, vor dem letzten Nazi-Zusammenzug habe ich da halt auf so die Performances von Schweizer in der Premier League aufgelistet und habe noch angefangen, wie selbstverständlich dazugenommen als einer von den Schweizer, wo halt Leistung bringt, und ihm dann bin er ihn quasi ins Nazi-Aufgebot reingenommen, fälschlicherweise. Und er hat das gehört und denkt, okay, es ist selbstverständlich, dass er dort muss dabei sein und hat sich dumm belüstert. Das kann ich schon nachvollziehen.
Also er hat auf deine Kommunikation eigentlich reagiert.
Das war so ein Reaction-Video eigentlich gewesen.
Also du hast ihn drauf gemacht.
Reagiert auf. Das tat ihm leid. Aber jetzt Spaß beiseite, ich glaube, eben rein leistungsmässig verstand ist, dass er findet, er möchte aufgeboten werden. Aber es ist ja dann die Art und Weise, wie man so etwas kommuniziert. Und es kann sein, dass die Kommunikation vom Fußballverband, vom Jakin, vom Tami vielleicht nicht optimal ist. Das kann man extrem schlecht beurteilen, natürlich von da aus. Aber umgekehrt ist das Interview und die Äußerung, die er gemacht hat, zusammen mit seinem sonstigen Auftreten so in Öffentlichkeit / Social Media, das, ja, da macht er sich selber einfach nicht wirklich einen Gefallen. Und ich habe eigentlich gefunden, dass die Reaktion von Tami darauf aber eigentlich recht okay war. Also man hat gemerkt, er ist recht angefressen. Aber er hat am Schluss dann auch gesagt, so, look, wir werden Kontakt haben und wir werden weiter im Austausch sein und die Tür ist nach wie vor nicht einfach zu. Und das habe ich irgendwie noch schön gefunden, dass da so eine gewisse, ja, dass man das jetzt nicht zu emotional und zu so gegenseitig nachstichern und was weiß ich gemacht hat.
Ja, aber logisch ist das, also ist auch logisch, dass jetzt der Tami, der ist ja auch vor dem wichtigsten Spiel, der ist in diesem Zusammenzug, also dass er das Spiel nicht mitmacht, ist ja eigentlich auch, also da war er schlecht beraten gewesen vom Kommunikationschef, wenn er da jetzt gross noch dagegen gezündet hat.
Ja, klar, aber er hat schon können sagen, der hat einfach können sagen, gut, Noah, danke vielmals, die Kommunikation ist jetzt vorbei, weil die brauchen wir nicht. Also, er können machen, blöd gesagt.
Ich find's noch interessant, das ist ein Fall, wo ich mich auch schon ein bisschen länger damit beschäftige, weil ich den Noah auch noch ein bisschen von früher noch kenne. Er ist zwar ein paar Jahre unter mir gesehen, wir kennen uns nicht wirklich in dem Sinn, außer vom Gesehen, aber einfach auch, wenn man dann so einen Werdegang so ein bisschen verfolgt und so. Und ich bin völlig mit euch einig. Also inhaltlich, strategisch ist das natürlich eine absolute Vollkatastrophe gewesen, der Zeitpunkt, als auch potenziell der Inhalt. Wobei ich dort würde anmerken, dass ich denke, dass von dieser Seite aus glaube ich nicht, dass es da viel inhaltliches Taktieren und strategisches Vorgehen gibt. Ich finde, das hat der Alex Frey letzte in einem Talk relativ gut gesagt. Er ist schlecht beraten. Und das sehe ich ähnlich. Und nichtsdestotrotz, ich bin nicht ganz einverstanden, Linus, mit dem, was du sagst, wegen der Kommunikation vom Verband. Weil ich finde, der Verband ist am längeren Hebel. Und der Verband weiß um Noah seine Stärken, aber auch um seine Schwächen. Und ich glaube, bei dieser Geschichte geht es vor allem um seine Schwächen oder seine Verfehlungen, die er hatte in der Nazi an der Euro. Der Granit Xhaka hat das mit einem Satz so ein bisschen angerissen noch in einem Interview und gesagt, ja, es gibt Sachen, da kann man nicht drüber reden und das wissen wir nicht so. Aber was ich will damit sagen ist so, es hat Verfehlungen gegeben und nichtsdestotrotz ist Noah ein Spieler, der vom SV gefördert worden ist, auf einer langen Hand und die wissen um die Probleme. Und darum finde ich, keine Ahnung, einfach auch grundsätzlich klar, hat er Fehler gemacht, aber er ist trotzdem ein Spieler, der irgendwo in für viele der besten Liga der Welt seine Leistungen bringt und der an die Hand genommen werden muss, weil es sonst nicht kann. So.
Ja, aber also, mehrere Punkte, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Das Erste ist, er bringt ja schon Leistung, aber es ist jetzt nicht so, als würde die Liga zerbomben oder so. Und der Dan Ndoye bringt auch Leistung, ja, bei Nottingham Forest.
Absolut,
und
der hat es hintertreffen gegen Ndoye. Also wir reden nicht von einem Stamm, genau. Das ist ganz klar.
Ja, ja, also er spielt schon fast, glaube schon
ein
fast
Stamm, kann man Stamm, schon sagen, ja.
Aber, ja, aber gleich, also ich kann es einfach ein bisschen relativieren. So. Aber ja, du sagst es, das ist auf jeden Fall gut. Er hat sicher, das ist unbestritten, Qualität. Aber ja, ich glaube, gerade bei einem Nazi hast du halt vielleicht auch nicht Zeit, um jemanden an der Hand zu nehmen. Also in einem Club oder, hast du vielleicht die Ressourcen eher. Aber bei einer Nazi, wo du dann eben nur begrenzt auch Zeit zusammen hast, die Zusammenzüge hast, ich glaube, da ist halt schon sehr viel einfach Vibes am Schluss.
Ja, absolut. Gerade in einem Turnier, dann, wenn man ein grosser.
Genau, genau. Und darum, ja, darum verstand ich das schon, wenn man da halt findet, so, hey, look, wenn von Seite Okafor jetzt nicht quasi die Veränderung kommt und so ein bisschen die Einsicht kommt, dann will man das Risiko nicht auf sich nehmen. Und ja, das ist halt das große Problem, oder? Die Äußerungen von ihm, die haben jetzt halt eher gezeigt, dass er diesen Schritt nicht bereit ist zu machen. Und das ist, ja, ist halt schade am Schluss
für alle. Sind denn die Äußerungen so gravierend? Also der Zeitpunkt, da sind wir uns ja einig, der ist beschissen. Aber ich habe es dann auch mal probiert, aus dieser Perspektive zu sehen, oder? Er sagt, er ist traurig, was ja eigentlich nichts anderes heisst, als dass er seine Gefühlslage zum Ausdruck bringt. Wo ich auch finde, okay, Zeitpunkt und so, klar, das ist scheiße, aber grundsätzlich ist auch immer die Rede davon, dass wir als Konsumenten, Fußballkonsumenten, auch irgendwo gerne Zugriff auf die Spieler hätten, die nicht in vorgefertigten Interviewantworten münden. Und dann der Wunsch nach einem Austausch in dem Sinn. Klar, das ist alles ein bisschen ungelenk formuliert, aber.
Also, vielleicht um da schnell reingehen, er hat schon, würde ich jetzt schon als klare Kritik verstehen, wenn er sagt, dass er von einem Kollegen oder von den Medien erfahren hat, dass er auf dem Piqué ist, aber niemand ihm das mitteilt hat von den Nazi. Also das ist schon indirekt oder eigentlich auch direkt eine Kritik an der fehlenden Kommunikation vom Verband gegenüber ihm.
Es kommt ganz darauf an, wenn er gefragt worden ist, wie der Kontakt mit den Nazi ist, dann sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Also ich finde, auch die Lesart vom Interview macht schon viel noch aus. Das ändert nicht am Zeitpunkt, aber es ist natürlich schon auch clever gewesen von der Athletik. So. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der OKV auf die Athletik zukommt. Ist auch möglich, aber also, ich glaube, da gibt es schon auch noch viel Perspektiven, die je nachdem stattgefunden haben. Ich glaube einfach nicht, dass er zu viel überlegt. Also, das ist sein Fehler, klar, aber.
Ja, voll. Also, dort würde ich schon zustimmen. Aber im Endeffekt auch kann das ganz anders kommunizieren. Er hat es nicht in einer Art und Weise kommuniziert, die quasi zeigt, dass er auf sich selber schaut, dass er selbstkritisch ist. Und ja, dann finde ich das schon ein bisschen komisch. Dann ist es eher halt einfach so ein bisschen, ja, ich bin traurig, ich spiele doch in der besten Liga der Welt, ich muss doch auch in der Nazi. Es ist so ein bisschen mehr so ein bisschen irgendwie Mitleid erwecken. Also das ist zum Beispiel dann eher so ein bisschen die Lesart, wo ich so ein bisschen hatte. Und ich glaube, ja, da kann man einfach anders damit umgehen. Ich glaube, der Granit hat es in dem Interview, ich weiß gar nicht, wo er das geht, letzte Woche, eigentlich noch cool gesagt, so, dass du halt einfach musst, ja, amix musst einfach halt dann fighten und zeigen. Und weniger schwätzen, irgendetwas hat er gesagt. Sehe ich.
Ja, also ich glaub, das sehe ich auch. Also das ist die Verantwortung, die er auch selber trägt, das auf jeden Fall.
Ich meine, so als Fazit, ich meine, ich weiß nicht, für mich zumindest ist wie klar, auch schon länger, by the way. Ich meine, das haben wir jetzt auch schon, mehr, ich glaube, fast eineinhalb Jahre da immer zusammen am Reden, dass da irgendwie zwischen Muri und dem Okafor das Heu nicht ganz auf der gleichen Bühne oder Ebene ist. Ich glaube, das hat man schon mehrmals gemerkt. Aber ich glaube, jetzt rein mal sportlich, und ich meine, sportlich ist am Schluss das, was den Ausschlag gibt, wo zählt, mühen die Herren, und eben der Tami hat es gesagt, sie haben telefoniert, sie planen anscheinend ein Treffen mit dem Muri in Leeds oder wo auch immer, mühen die es einfach anbekommen, dass ein Okafor Zugeständnis macht, dass er sich in einem Kader, der in der Offensive funktioniert, auch kann hinten anstellen, in das eben so viel zitierte Teamgefüge irgendwie einbinden, ohne irgendwie den Miesepeter zu machen. Vielleicht kann er Andi Zakiri den DJ-Kabinen-DJ-Posten abnehmen oder so. Für gute Laune sorgen, das kann er ja sicher. Und die andere Seite von Murat Yakin muss ihm das halt einfach irgendwie glauben und dann müssen sie sich beide beweisen und dann muss es doch sportlich, sage ich, klar sein. Es tut mir jetzt leid, dass jetzt halt Christian Fasnacht der Spieler ist, den ich den Vergleich bringe, weil auch der hat eben seine Qualität und diese Saison auch überzeugt und für die Superliga ist es cool, aber dann müsste jetzt im 1 gegen 1 müsste Noah Ocker vor dem Kader stehen und nicht Christian Fasnacht in der Zukunft richtig wehen. Das sollte ja das Ziel sein.
Hey, find das auch, find ich top ja, zusammengefasst,
find
ja.
Finde ich auch schön. Sorry, wenn ich da noch einen Punkt möchte ergänzen möchte. Ich weiss, du willst weiter. Du hast ja recht, aber mir ist das Thema schon noch wichtig, weil ich finde, man muss den Verband schon auch in die Verantwortung nehmen, in den Möglichkeiten, die er hat. Wenn ein Spieler, sage ich das einfach, sich dumm verhaltet oder einfach, ja, schlechte Entscheidungen trifft, dann ist er selber schuld. Aber wie gesagt, ich finde auch trotzdem, der Verband ist am längeren Hebel und gerade auch mit Blick auf ein grosses Turnier, willst du deine besten Spieler dabei haben? Und ich glaube, das hast du ja auch gesagt, Till, jetzt in deinem Fazit. Am Schluss vom Tag müsste eigentlich ein Platz für den Noah Okafor in diesem Team sein, rein auf die sportliche Qualität bezogen, wenn er die Zahlen weiterbringen kann, die er bringt. Die sind nicht wahnsinnig, aber er spielt trotzdem Stamm in der Premier League. Also, das ist im Vergleich.
Du hast absolut recht. Ich meine, der Teil ist auch bei meinem Fazit zu kurz gekommen. Ich habe einfach gesagt, der Verband muss um das glauben. Aber wie du es komplett richtig sagst, ich meine, ein Verband sollte aus meiner Sicht, egal ob man jetzt mit einem Spieler aufgrund von irgendwelchen Vorkommnissen vielleicht irgendwelche Probleme hat, wenn so ein Spieler nicht in einem Aufgebot ist, dann muss man ihm auch sagen, oder das begründen, oder? Und auch sagen, hey, was er an sich schaffen muss. Also das meine ich mit Zugeständnis. Klar, ein Okafor ja. wird hoffentlich wissen, was er muss verbessern, aber es schadet auch nicht, wenn man das nochmal hört von denen, die schlussendlich entscheiden, ob er im Kader ist. Also es ist wirklich gemeinsam, wo sie sich da finden, dass am Schluss eben die sportlich beste Lösung raus schaut. Und die ist nun mal, dass ein Okafor im Kader ist. Und das heisst, wie du es vorhin auch richtig gesagt hast, Wally, wir reden nicht von einem Stammplatz, sondern einfach, dass man ja Okafor kann bringen. Rein von der Qualität her. Also ich meine, auch an der EM, ich meine, er ist so selten reingekommen und alle haben sich gefragt, wieso. Ich glaube, dort haben wir schon gesagt, nicht, ob wir dort schon überhaupt einen Podcast gehabt haben, aber dass das irgendwelche persönlichen Gründe sind. Und ich glaube, mittlerweile ist klar, dass wir dort, oder dass alle dort recht gehabt haben. Oder?
Mhm. Gut.
Ja.
Ja, ich glaube so.
So ist es. Nein, wiederum gut gesagt, Till. Fast das hättest du mal in Kommunikation beim Fußballteam oder so mal geschafft. an der Stelle würde ich mich, glaube ich, ausklinken. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Themen zum Diskutieren. Ich muss leider aber gehen. Aber ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Weiterdiskutieren und dann beim Mitfiebern morgen.
Wunderbar.
Das ist doch gut. Ja. Hey, es hat Spass gemacht wieder mal. Zu dritt. Und wir schaffen das zu zweiter Abschluss.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, Anni, kann ich bedanken.
Hey, danke dir. Und ebenfalls viel Spaß. Linus.
Viel Spaß.
Dankeschön. Bis ciao dann. Und ciao an alle.
Gut, Hill, was machen wir zwei Hübsche jetzt noch? Was hast du noch auf der Liste?
Ja, ich glaube, zum Aufgebot ist genug gesagt.
Absolut.
Ein Thema, das ich jetzt gar nicht mehr so zu lang will aufmachen will, ist, ich habe gelesen, Cameron Puertas bekommt scheinbar dieses Jahr noch den Schweizer Pass. Ist Anfang der Saison zumindest noch Stamm gewesen bei Bremen, zwar noch ohne Scorerpunkt, aber das wäre dann auch noch eine spannende, erfahrenere Alternative nebst den Jungen von der U21 oder eben einem Noah Okafor. Aber ich hätte jetzt, wenn du nicht mehr hättest, doch langsam schon den Abschluss gesucht, indem wir noch aufs Spiel schauen.
unbedingt, ja. Cameron Puertas wird man sehen, wie sich das entwickelt. Sicher ein spannender Spieler, aber eben, wie du auch schon ein paar andere noch genannt hast, da gibt es noch ein paar. Und ich denke, das ist dann eher etwas für allfällige Vorbereitung für das Turnier. Passt bestens, von mir aus können wir gerne auf das Spiel morgen gegen Schweden und am Dienstag auf den Kosovo noch schnell schauen. Weil ich glaube, das interessiert sicher auch viele. Und was mich natürlich jetzt auch an dieser Stelle interessiert, ist, ob du vielleicht auch so ein bisschen nervös bist, wenn es gegen Schweden geht, weil Schweden ja mit der Verpflichtung von einem, sagen wir, indirekt altbekannten Weggefährten von dir ja jemanden an der Seitenlinie hat, ja, den du bestens kennst.
Ja, also du sprichst Graham Potter an, was ich nicht gewusst habe und was mich zuerst abartig überrascht hat. Ich habe seine erste Pressekonferenz geschaut und dann redet er sich einfach Schwedisch.
Perfekt, ja.
Dann habe ich so gedacht, hä, what the fuck? Und mittlerweile ja, weiss ich, wissen wahrscheinlich alle, der hat 7 Jahre lang Östersund trainiert in Schweden. Hat auch das Aufgebot, das er jetzt bekannt gegeben hat, also auch aus meiner, so wie ich das beurteilen kann, perfekt im Schwedisch gemacht. Und ist dann via Swansea, Brighton, eben zu Chelsea gekommen, dann noch West Ham, die letzten beiden leider gar nicht erfolgreich gesehen und soll jetzt Schweden noch irgendwie in die Playoffs bringen. Ich sage jetzt weniger zum den Punkt gerade noch etwas weitermachen, ob die Hoffnung jetzt speziell mit ihm zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischmasch aus wahrscheinlich Freude, dass der alte Trainer, Jon-Dahl Tomasson, weg ist, weil sie da wirklich, ich glaube, gesehen haben. Und halt immer noch im Fakt, dass Schweden eigentlich ein mega talentiertes Team hat. Also, dass Schweden nach 4 Spielen einen Punkt hat, das hätte jetzt einfach wirklich niemand können erwarten. Und darum habe ich einfach immer noch Respekt vor Schweden.
Ja, absolut. Also es ist ein bisschen perplex, wenn man sich die Tabelle vorne und das Ganze anschaut. Ich glaube, das widerspiegelt das grundsätzliche Kräfteverhältnis von den 4 verschiedenen Kader sicher nicht. Ich glaube, da kommt natürlich schon auch viel zusammen oder ist viel zusammengekommen bei Schweden. Die Unzufriedenheiten in der Öffentlichkeit, also vom Verband aus mit dem Trainer, ist das eine. Dann aber natürlich schon auch, dass die Schlüsselspieler von Schweden ihre Vereine gewechselt haben oder nicht in Form sind, wie jetzt beim Beispiel vom Elanga. Aber vor allem, wenn wir jetzt auf den Gyökeres und den Alexander Isak schauen, wie der Gyökeres ja übrigens auch gar nicht dabei sein wird morgen, muss man halt fair auch sagen. Gell? Am Ende des Tages hat das Team Stützen und auf die ist es angewiesen. Und ich sage jetzt, wenn bei uns gar nicht Xhaka sich gerade schwer verletzt hätte in seinem ersten Spiel gegen Sunderland, mit Sunderland, dann würde ich vielleicht unsere Quali auch ganz anders aussehen. Also da sind, glaube ich, diverse Sachen zusammengekommen, die ja gerade jetzt mit Blick auf die WM und die WM-Quali extrem bitter gewesen sind für Schweden.
Ja, definitiv. Das ist es so. Ich glaube, gerade beim ersten Aufeinandertreffen in Schweden, Gyökeres und Isak, ja, beide auch noch nicht so viel, vor allem Isak auch noch nicht mega viel Spielpraxis gehabt, oder zumindest beim ersten Zusammenzug in dieser Kampagne vor allem.
Die hat, nein, der hat irgendwie einmal gespielt gehabt oder so bei Liverpool.
Aber eben, ich sage jetzt so eine Aussage, was ja eben 10 Punkte Schweiz, 1 Punkt Schweden. Also jeder, der jetzt aus dem rausnimmt, dass man hier Schweden irgendwie locker aus dem Stadion schießt oder sie irgendwie unterschätzt, dann würde ich da schon schnell sagen, hey, aufpassen. Weil ich sage, die werden, du hast vorhin gesagt, aus einer geordneten Defensive kommen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, sie werden komplett das Gegenteil machen. Ich sage, die werden Harakiri, alles nach vorne von Anfang an. So die Schweiz probieren überrollen. Aber wir werden es morgen sehen. Mir macht die Ausgangslage, mir ist nämlich nicht nervös machen grundsätzlich, aber der Kader macht mich einfach immer gleich ein bisschen nervös von Schweden. Und darum, ja, so floskelhaft wie es ist, tut die Schweiz wahrscheinlich halt gleich gut, das zu machen, was man immer muss machen, wenn man so eine Kampagne hat, einfach genauso weitermachen. Weil man hat Schweden auswärts geschlagen, mit ähnlichen Spielern, dann muss es daheim ja eigentlich, sollte es ja auch machbar sein, aber ich glaube, der Muri tut schon gut daran, da ein bisschen auf die Bremse zu treten. Aber ich denke auch nicht, dass man das bei irgendjemandem muss. Ich glaube, denen ist das allen auch bewusst. Denen ist Spieler von der Schweiz.
Ja, ich kann deinen Respekt kann ich auf jeden Fall verstehen. Also aus deiner Perspektive aus, oder fairerweise, nein, auch aus der allgemeinen Perspektive, ist ja Schweden eigentlich wirklich der Inbegriff von einem angeschossenen Reh oder von einem angeschossenen Tier. Und ja, dementsprechend, weil es jetzt halt auch um viel geht, ist natürlich die Hoffnung, eben, wie du sagst, dass man das nicht unterschätzt. Da bin ich aber auch mit dir einig, dass ich da ein sehr gutes Gefühl bei der Schweiz habe. Ich frage mich halt bei Schweden, oder? Jetzt fehlt der Viktor Gyökeres, das heisst nur der Alexander Isak. Es kann so vorne für Gefahr sorgen. Das letzte Mal hat ja der Elanga gar nicht gespielt gegen die Schweiz, der für mich jetzt ein Spieler war, der gefährlich ist. Ich frage mich halt einfach, wie Schweden will gefährlich sein, grundsätzlich im Spiel mit und gegen den Ball. Weil, keine Ahnung, die ersten 20 Minuten in Schweden haben sie probiert zu pressen, bis sie gemerkt haben, dass das hinten und vorne nicht klappt. Und ja, ist dann doch das erste Spiel von Graham Potter. Also ich frage mich ja, wie die wollen Ballgewinn in der gefährlichen Zone haben sollen. Also wer weiß, vielleicht zaubern sie ja, oder die Mentalität stimmt mehr als noch in der Strawberry Arena, wo du ja gesehen bist. Aber ich sehe es einfach nicht. Also gar nicht. Da kommen noch mehr Sachen als nur gute Spieler zusammen, wo ich der Meinung bin, was bräuchte ich, um der Schweiz gefährlich werden.
Ja, ja. Also ich glaube, Schweden wird jetzt, oder Graham Potter wird jetzt Wert darauf legen, wahrscheinlich das Kollektiv in den Vordergrund wieder zu bringen. Ich meine, Anfang von dieser Kampagne, auch vor dem Match gegen die Schweiz, hat jeder nur von dem Dreizack dort vorne geredet. Oder Isak, Gyökeres, Elanga. Aber Schweden ist eigentlich, zumindest in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin und alles, ist Schweden immer ein Kollektiv gewesen. Da hat es selten jetzt, klar, jetzt immer Spieler gegeben, die rausgestochen sind, aber jetzt so fest den Fokus auf sich genommen, wie die drei oder speziell die zwei, Gyökeres und Isak, ist jetzt auch schon länger irgendwie, sag ich, nicht mehr vorgekommen. Und die haben halt auch das Spiel ist von denen abgehangen. Und ich muss sagen, ich könnte jetzt nicht die Aufstellung von Schweden morgen sagen, ehrlich gesagt, aber ich weiss einfach, dass Schweden auch eine solide Reihe hinter diesen Superstars hat, wo der Schweiz ja auch schon an grossen Turnieren wehgemacht haben. Oder wehgemacht hat.
Absolut, nein, dass Schweden rein grundsätzlich von der Organisation her immer eine schwierig zu bespielende Mannschaft ist. Auf jeden Fall. Also, ich mag mich an ein Duell erinnern, glaube mit dem Nummer 4 von Schweden, Isak Hien, gegen Breel Embolo, der physisch auf sehr hohem Niveau und auf Augenhöhe gesehen ist. Grundsätzlich die Physis, die sie aus dem Norden mitbringen, ist ganz klar. Ich sehe unsere Nazi einfach am Ende des Tages, auch mit dieser Mentalität, die man jetzt in dieser WM-Quali an den Tag gelegt hat, sehe ich unsere Nazi einfach einen Schritt weiter als Schweden. Ich denke, das wird dann wieder gefährlich, wenn wir in einer Europameisterschaftsquali auf die übertreffen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt zum letzten Schritt dazugehört, um sich diesen Schritt an die WM zu verdienen.
Ich sage auch, ich denke es auch. Ich bin auch überzeugt, dass die Schweiz, eben, ich meine, die Schweiz wird keine grossen Überraschungen haben in der Startelf, nehme ich jetzt mal an. Eben, sage ich jetzt mal, Djibril Sow, der einen Freuler ersetzt. Die anderen 10 sind gefühlt schon gesetzt. Außer Rodriguez wird nicht rechtzeitig fit. Da hast du noch ein bisschen angeschlagen gesehen. Dann hast du Miro Muheim, der Leistungsträger in der Bundesliga ist, hinten dran. Die Schweiz ist eingespielt. Die einzige Sache, Respekt von Schweden sind, dass die eben angeschossen sind, dass sie trotzdem ihre Qualitäten haben, dass es für die Schweiz, auch wenn es 2 Matchbälle sind, aber dass man da unbedingt jetzt schon will nützen, weil auswärts im Kosovo, das wäre ein Hexenkessel. Also das, auch wenn man dort wahrscheinlich eh nur einen Punkt braucht, aber das ist, das will niemand, dass das nicht irgendwie noch zu Nervosität führt oder so. Aber wenn sie so souverän auftreten, hinten stabil, vorne mit Ndoi, Vargas, Breel, so gefährlich sind, Corner gefährlich sind, also dann sollte die Schweiz da definitiv etwas holen. Da bin ich überzeugt, da bin ich bei dir. Es sind einfach eben die teilweise auch mentalen Sachen von der Ausgangslage her, eben Schweden nichts mehr zu verlieren und alles, das, was ich gesagt habe, die mich doch ein bisschen angespannt seilen.
Ja, aber das ist doch gut. Till, du bist ja eher jemand, der die ganzen Modus, Regeln und Tabellensituationen immer so ein bisschen im Blick hast und du hast das potenzielle letzte Spiel, wo noch gefährlich werden könnte, wenn es irgendwie mal nicht ganz nach Plan laufen im Kosovo. Das hast du angesprochen. Wie ist denn nochmal die Ausgangslage? Jetzt auch mit dem Kosovo, wo man gegen Slowenien spielt. Was braucht es denn, damit unsere Schweizer Nation qualifiziert ist, respektive am Dienstag, wenn es mal nicht so klappen?
Also die Schweiz hat 3 Punkte mehr wie den Kosovo und um 10 Goal die bessere Goal-Differenz. Sprich, wenn sie morgen gewinnen und Kosovo auch gewinnt, dann ist es rechnerisch halt noch nicht ganz fix. Aber
ist so wie bei Norwegen, Italien.
Dann. Genau, Italien müsste Norwegen 9-0 schlagen und Kosovo müsste dann die Schweiz irgendwie 5-0 schlagen. Also sprich, wenn wir morgen gewinnen, dann sind wir rechnerisch eigentlich an der rechnerisch nicht ganz fix, aber eigentlich praktisch an der WM. Falls der Kosovo morgen in Slowenien nicht gewinnen sollte, also falls wir mehr Punkte holen morgen wie der Kosovo, dann sind wir fix an der WM.
Falls wir morgen verlieren und der Kosovo verliert, ist die gleiche Ausgangslage mit.
Genau, also wenn wir gleich viele Punkte holen wie der Kosovo, dann ist es praktisch fix, weil dann eben Kosovo müsste hoch gewinnen. Wenn Kosovo mehr Punkte holt wie die Schweiz, dann bräuchten wir einen Unentschieden. Wenn wir morgen weniger Punkte holen wie der Kosovo und Kosovo gegen die Schweiz gewinnt, dann sind wir in den Playoffs.
Also sag's mir mal so, dass für den ist man ein bisschen der zweite Weg. Aber wenn der Kosovo morgen mehr Punkte holt als die Schweiz, dann wird das ein nervöser Dienstag.
Genau, weil wenn Kosovo morgen mehr Punkte holt wie die Schweiz, dürfen wir nicht verlieren, weil sonst sind wir in den Playoffs.
Jawohl. Ja, aber zum vielleicht auch dann langsam auch zum Ende kommen. Ich glaube wirklich, so wie Kunst nicht. Ich bin echt zuversichtlich aufgrund von der gezeigten Kampagne, aufgrund von der Attitude, die die Mannschaft in den letzten Spiel von dieser Quali an den Tag gelegt hat, dass es wird länger, dass vielleicht nicht zwingend der Glamour-Auftritt morgen wird sein, kann aber auch sein. Aber ich denke, dass wir das irgendwie werden mischen. Bin absolut überzeugt.
Resultattipp zum Abschluss, weil bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bin ich bei dir.
Ich rechne mit einem 3-0 für uns.
Ich sage, morgen gibt es das erste Gegengoal.
Ja.
Ich hoffe, dass es nicht 1-0 wird sein, weil dann eben wahrscheinlich dann doch das Gedankenspiel und die Nervosität probieren durchzudrücken. Darum sage ich, wir gehen 1-0 in Führung, kriegen den 1-1 Ausgleich und gewinnen dann am Schluss, sage ich jetzt 2-1 oder 3-1. Komm, ich sage der klassische 2-1 Heimsieg.
Wunderbar. Damit bist du sicher statistisch im Vorteil. Aber ja, wir werden es sehen morgen, wenn die Schweiz im alles entscheidenden Spiel gegen Schweden oder dann im Kosovo um die WM-Teilnahme kämpft. Und ich würde sagen, das war es gesehen mit dieser Extra-Folge. Die ist jetzt doch deutlich länger geworden, als ich gedacht habe. Aber,
ja, ist klar gesehen.
Ja, es ist auch naiv, oder? Aber sei es drum, es hat mega Spass gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Till. Auch nochmal danke an Linus, dass ihr am Start gewesen sind.
Ja, merci dir, hat Spass gemacht. Und auch danke fürs Zuhören. Und am Montag hören wir uns ja schon wieder.
Absolut, ich weiss gar nicht. Wenn jetzt der Kosovo morgen mehr Punkte holt wie die Schweiz, dann müssen wir vielleicht nochmal über Bier kommen. Aber
das stimmt, wenn wir die Folge machen, das ist ja so, ja.
Das behalten wir uns vielleicht für einmal so ein bisschen offen, aber ihr werdet sicher erfahren. An dieser Stelle, wie immer am Schluss der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen, Kommentare habt, ihr wisst, was zu tun ist. Kommentarspalten findet ihr überall, egal ob es auf den Podcast-Plattformen ist oder auf Social Media. Let us know und auch gerne mal wieder ein Fünferli, ein Fünfersternli auf den Podcast-Plattformen lassen. Das freut uns auch immer riesig. Genau von dem lebt das, von der Interaktion mit euch. Und dann würde ich sagen, danke, habt ihr eingeschaltet. Ein schönes Wochenende und hopp Schweiz. Bis bald.
Hopp Schweiz, ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.